Also die Biodiversitätskrise ist nochmal bedeutender einzustufen als die Klimakrise. Es wird ja häufig von einer Zwillingskrise gesprochen und das liegt insbesondere daran, dass der Klimawandel die Biodiversitätskrise und den Verlust der Artenvielfalt und der Ökosystemvielfalt, auch der genetischen Vielfalt nochmal verschärft und gleichzeitig die Biodiversität in der Lage wäre oder in der Lage ist, wenn es ihr gut geht, den Klimawandel auch ein Stück zu bremsen.
Was hat die Mücke hier für uns getan? Und mit dieser Frage heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gleiche in Grün. Die von mir gestellte Frage ist der Titel eines ganz fantastischen Buches von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg zum Thema Biodiversität. Denn in der heutigen Folge geht es genau darum. Was? Ja genau, ein völlig unterrepräsentiertes, aber zeitgleich immens wichtiges Thema. Und hierzu haben wir uns eine echte Expertin ins Haus geholt, nämlich Ulrike Eberle von Corsus war bei uns im virtuellen Studio zu Gast. Ulrike ist von Hause aus Biologin, hat unter anderem 14 Jahre am Öko-Institut gearbeitet und ist ein echtes Schwergewicht, wenn es um das Thema Biodiversität geht. 2008 hat sie sich dann selbstständig gemacht und Corsus gegründet und berät heute Unternehmen und Politik in den Themen Nachhaltigkeit und Biodiversität. Ulrike ordnet für uns das große Thema Biodiversität ein. Verlust der Artenvielfalt, Verlust der Ökosystemvielfalt und der Verlust der genetischen Vielfalt. Sie spricht über den aktuellen Status und wie dramatisch und bedrohend der Verlust von Biodiversität ist. Weiterhin benennt sie die Treiber dessen und erklärt, warum das so unterrepräsentiert ist in den öffentlichen wie auch politischen Debatten. Und vor allem bei Unternehmen, deren Geschäftsmodell von den Ökosystemleistungen ganz massiv abhängt. Der wirtschaftliche Nutzen, also exklusive dem gesellschaftlichen Nutzen von Biodiversität, wird auf 170 bis 190 Billionen US-Dollar pro Jahr geschätzt. Ulrike gibt uns also einen wunderbaren Rundumblick über dieses doch sehr komplexe Thema. Aber was hat das nun mit Logistik zu tun? Tja, die Frage hatte ich mir vor Jahren selber schon mal gestellt und diese Frage höre ich heute immer noch in meinen Gesprächen mit diversen Logistikern. Zunächst mal, die Logistik hat einen massiven Einfluss auf den Verlust von Biodiversität. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass in der Logistik immer noch fossile Energieträger verbrannt werden, welches den Klimawandel befeuert und welches wiederum den Verlust der Artenvielfalt beschleunigt. Alles hängt miteinander zusammen. Nicht umsonst spricht man auch von Zwillingskrisen. Aber auch Straßen oder Schienen, welche essentiell sind für die Logistik, zerschneiden Lebensräume für Arten. Es geht sogar so weit, dass bei den Autobahnen Auffahrtsohren sich eigene Populationen entwickelt und genetisch unterschiedlich sind zu den Verwandten auf der anderen Straßenseite. Und natürlich sind invasive Arten eng verbunden mit der Thematik Logistik. Kennen wir doch alle. In schöner Regelmäßigkeit titelt die Boulevardpresse, wie sich eine giftige Spinne im Laderaum eines Bananentransports versteckt hatte. Dann noch Flächenversiegelung, Mikroplastik aufgrund von Reifenabrieb, Lärm und Licht. Ulrikes Botschaft, und dem schließen wir uns absolut an, Logistiker müssen sich über diese Liste an Korrelationen zunächst mal bewusst sein. Und natürlich gibt es hier auch Einblick darüber, was man als Logistiker selbst machen kann, um der Biodiversität mehr Schutz zu bieten. Und zusätzlich noch, wo die Regulatorik steht. Jetzt aber genug gesabbelt, beamen wir uns direkt rein in das Gespräch mit Ulrike. Einen wunderschönen guten Morgen, Ulrike.
Ja, guten Morgen, Timo. Guten Morgen, Moritz.
Zum Anfang möchte ich mit einer Frage starten, die wie immer in unserem Repertoire ist. Aber bei dir freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich weiß, was du in deinem Leben schon gemacht hast beruflich. Kannst du uns mal vorstellen und uns mal einen Einblick geben in deine Karriereschritte, die du die letzten Jahre, Jahrzehnte gemacht hast?
Gut, ich bin von Haus aus Biologin, deswegen liegt mir das Thema, über das wir hier heute reden, besonders am Herzen. Ich habe Biologie in Freiburg studiert und Chemie auch, tatsächlich in Verhaltensökologie meine Staatsexamensarbeit geschrieben mit Wildbienen. Ich denke, auf Bienen werden wir nachher auch noch zu sprechen kommen. 14 Jahre am Öko-Institut gearbeitet in Freiburg, aber auch von Hamburg aus, habe mich dann 2008 selbstständig gemacht mit Corsus und berate seitdem Unternehmen, aber auch Politik und mache aber auch Forschung. Zum Beispiel leite ich aktuell an der Universität Witten-Herdecke, wo ich auch noch am Zentrum für nachhaltige Unternehmensforschung auch noch eine Stelle habe, leite ich ein Forschungsvorhaben zur Biodiversität mit dem Namen BioWall, wo es darum geht, wie man Biodiversität entlang von Lebensmittelwertschöpfungsketten managen kann.
Also eine gewaltige Expertise in dem Bereich. Und du hast es gerade schon angeteasert, heute wird es um Biodiversität gehen. Wir werden auch versuchen, auch die Brücke dann zur Logistik nochmal zu schlagen. Fangen aber erstmal ganz allgemein an mit dem Thema Biodiversität. Es gibt diesen berühmten Spruch oder dieses berühmte Zitat, dass der Klimawandel bestimmt, wie wir auf dem Planeten leben und die Biodiversität bzw. der Verlust der Biodiversität, ob. Kannst du uns mal in dieses Zitat mal Einblick geben, was das bedeutet eigentlich?
Also die Biodiversitätskrise ist nochmal bedeutender einzustufen als die Klimakrise. Es wird ja häufig von einer Zwillingskrise gesprochen und das liegt insbesondere daran, dass der Klimawandel die Biodiversitätskrise und den Verlust der Artenvielfalt und der Ökosystemvielfalt, auch der genetischen Vielfalt nochmal verschärft und gleichzeitig die Biodiversität in der Lage wäre oder in der Lage ist, wenn es ihr gut geht, den Klimawandel auch ein Stück zu bremsen.
Also ein super wichtiges Thema, du hast es auch gerade schon gesagt, Zwillingskrisen, vor allem wenn es um Biodiversität geht, gar nicht so als Zwilling wahrgenommen wird, zumindest in den Gesprächen, die ich immer so führe, es wird sehr unterschätzt, was das bedeutet. Kannst du uns vielleicht auch nochmal einen Einblick geben, wo stehen wir denn da eigentlich, vielleicht auch mit ein paar Statistiken untermauert, wie dramatisch die Situation eigentlich aussieht?
Also ich fange vielleicht mal bei dem an, was wahrgenommen wird. Also es ist gerade vom World Economic Forum der Global Risk Report 2025 rausgekommen und unter den 10 bedeutendsten Risiken taucht Biodiversität nicht auf. Ja, das bedeutendste Risiko derzeit sind bewaffnete Konflikte. Das kann man auch verstehen und nachvollziehen, dass das sehr weit vorne steht, aber dass in den 10 bedeutendsten Risiken Biodiversität nicht auftaucht, erstaunt mich. Und wenn man dann genauer reinschaut in die verschiedenen Altersgruppen, dann ist es nur in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen, wo Biodiversität dann irgendwo unter den 12 bedeutendsten Risiken überhaupt benannt wird. Klimawandel taucht eher auf, ist aber natürlich auch schon viel länger diskutiert. Woran liegt das? Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Biodiversität ein sperriger Begriff ist. Als ich studiert habe, hat man eigentlich gar nicht von Biodiversität gesprochen. Da hat man von Ökosystemen und der Vielfalt von Ökosystemen gesprochen. Man hat von der Vielfalt von Arten gesprochen. Man hat von der Vielfalt von genetischen Reservoir gesprochen. Also die Vielfalt innerhalb der Arten, was ja jetzt heute die Definition von Biodiversität auch ist. Aber der Begriff wurde so nicht genutzt. Und vielleicht ist es ein bisschen ähnlich wie mit dem Nachhaltigkeitsbegriff, der im Deutschen ja auch am Anfang eher ein Kunstwort war, denn ein geläufiger Begriff. Das heißt, wir müssen erst dorthin kommen. Wir haben im Rahmen von BioWahl auch Untersuchungen gemacht, Konsumforschung, ob man Biodiversität kennt, ob man das versteht. Und dort ist es auch so gewesen, dass der Begriff Biodiversität nicht so richtig verstanden wird, biologische Vielfalt schon eher. Ja, häufig synonym verwendet wird, nicht ganz synonym ist, aber das, denke ich, ist nicht so dramatisch.
Bevor wir jetzt nochmal auf den Begriff Biodiversität eingehen, hätte ich gleich auch nochmal Fragen zu. Nichtsdestotrotz nochmal kurz zurück, wo stehen wir da heute eigentlich? Also du hattest gerade die Wahrnehmung schon angesprochen, die ist nicht gegeben oder weniger gegeben als andere Themen. Das ist der eine Fall, aber nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, wie sieht es denn jetzt gerade aus? Wie dramatisch ist die Situation, mal abgesehen von der Wahrnehmung?
Ja, wir sprechen ja davon, dass wir gerade vor dem 6. Massenaussterben stehen. Und das ist von daher bedrohlich, weil die Geschwindigkeit deutlich größer ist, als es bislang immer der Fall gewesen ist. Man spricht davon, dass es 10 bis 100 Mal schneller ist als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre üblich, das Aussterben von Arten. Also natürlich, Evolution findet immer statt und Arten sterben immer aus, aber nicht in der Geschwindigkeit, wie es derzeit der Fall ist. Und wenn man sich anschaut, Zahlen zwischen 1970 und 2010, also ein 40-Jahres-Zeitraum, hat die biologische Vielfalt um 65% abgenommen. Und ich meine, das sind dramatische Ausmaße. Und ich meine, wir wollen heute auch noch über Logistik sprechen, was in dem Podcast, glaube ich, auch immer stattfindet. Wahrscheinlich wird es der eine oder die andere schon wahrgenommen haben. Die Mücken kratzt man nicht mehr so oft von der Windschutzscheibe, wenn man unterwegs ist. Und das ist kein gutes Zeichen. Ja, also gerade Insekten haben natürlich eine, also es ist 3/4 der Arten, der tierischen Arten, die wir auf der Welt haben, sind Insekten. Wir haben eine immense Bedeutung für die Ökosysteme weltweit. Und deswegen kann es keine gute Nachricht sein, dass wir nicht mehr so häufig die Windschutzscheiben putzen müssen.
Lass uns da doch ganz kurz einhaken. Du hast von der Umfrage des World Economic Forum erzählt, wo es wahrscheinlich um Konsumenten und Konsumentinnenwahrnehmung geht. Und auch von eurem Forschungsprojekt, wo ihr Leute fragt oder mit Leuten sprecht, wie die das wahrnehmen, ob sie es wahrnehmen. Und dann ist ja das Beispiel, was du gerade genannt hast mit der Windschutzscheibe, ja ein Punkt, wo man es potenziell wirklich sieht. Wo und wie nehmen denn, sag ich mal, ganz normale Menschen, die sich damit jetzt nicht hauptberuflich beschäftigen, das Thema Biodiversität sonst wahr? Gibt es da überhaupt was?
Ja, Biodiversität kann natürlich eigentlich immer erlebt werden. Ja? Also wenn ich vor die Tür gehe, selbst in der Wohnung hat man Biodiversität, die man dort vielleicht gar nicht haben will. Aber wir sprechen ja auch von Ökosystemleistungen durch die Biodiversität. Und die Ökosystemleistung umfasst zum Beispiel auch kulturelle Werte, ja, und auch Naherholung, Tourismus. Das ist eigentlich alles mit dem Erleben von Biodiversität verbunden. Wenn wir ans Meer gehen, wenn wir in die Berge zum Wandern gehen, selbst wenn wir in der Stadt einfach in den Park spazieren gehen, das ist immer ein Erleben von Biodiversität. Es wird wahrscheinlich nicht immer so wahrgenommen und wir erleben das auch in Naturschutz-Großprojekten, die wir begleiten zum Beispiel, dass dort gesagt wird, wenn in Parks Naturschutzmaßnahmen ergriffen werden, was zum Beispiel bedeutet, dass es eine Wildblumenwiese gibt, das sieht aber unordentlich aus. Ja, und ja, Natur strebt nicht nach Ordnung, das wird nie passieren. Und ich glaube, wir haben uns an der Stelle auch ein Stück entfremdet, gerade in Industrienationen und gerade in Städten. Und es ist auch mitten ein Teil davon. Auf dem Land nimmt man Biodiversität sicher nochmal anders wahr. Aber ich kenne jetzt keine Untersuchungen dazu, die dort gibt es sicher, aber sind mir leider nicht bekannt. Ja.
Und so die andere quasi negative Auswirkung von der Abnahme von Biodiversität, kann ich die denn als Konsument, Konsumentin sonst irgendwo aktiv wahrnehmen?
Das vielleicht bei Agrobiodiversität, also bei der Vielfalt von Sorten oder Tierrassen, die auf dem Teller landen. Also da haben wir eine massive Vereinheitlichung. Und wenn man sich das anschaut, dann haben wir weltweit 3 Pflanzen, die 50% des Ernährungsbedarfs weltweit decken. Das ist Mais, Weizen und Reis. Und 2/3 der Ernte sind 9 Kulturpflanzen und wir haben über 6000 Pflanzen, Kulturpflanzen mit unzähligen verschiedenen Sorten. Und ich denke, diese Vereinheitlichung, diese Uniformität, die kann man da durchaus auch wahrnehmen in diesem Bereich, dass es eine Einschränkung gibt. Also wir haben eine vermeintliche Vielfalt in den Supermarktregalen. Ja, also wir haben 10 verschiedene Sorten Blaubeerjoghurt, aber die haben alle dasselbe Aroma. Und schmecken vermutlich alle auch relativ identisch, haben vielleicht ein bisschen unterschiedlichen Zuckergehalt oder was auch immer, aber das ist ja eigentlich keine Vielfalt. Eine Vielfalt wäre es, wenn es unterschiedliche Sorten wären von Blaubeeren, die in die Joghurts eingegangen sind und den unterschiedlichen Geschmack haben. Beim Apfel kann man das, glaube ich, sehen, es sind sehr, sehr wenig Apfelsorten, die noch so üblicherweise gegessen werden.
Zusammengefasst, auch vielleicht gar nicht so überraschend, dass in so einer Umfrage, was sind die größten Risiken, so aus deiner individuellen Sicht, das Thema gar nicht so auftaucht, weil das vielleicht gar nicht unbedingt als negativ eingeschätzt wird, dass du jetzt nicht mehr 300 verschiedene Apfelsorten hast, sondern das ja vielleicht auch ganz komfortabel ist, dass es überall Brebern und Regionalgold gibt.
Ja. Da schmeckt mir ja und dann reicht das.
Genau.
Ja, das, es ist so. Ich meine, das ja, ist nicht einfach zu erklären, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch nicht einfach zu erfahren. Es ist ja auch so, dass ein Teil der Biodiversität, wenn wir an die Diskussionen über den Wolf denken, der in Deutschland wieder heimisch geworden ist, dann wird Biodiversität auch zum Teil als Bedrohung empfunden. Und das sind auch keine trivialen und einfachen Diskussionen, für die es einfache Lösungen gibt. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist ja auch so, dass wir Biodiversität in ihrer Komplexität, ist ja extrem komplex, bislang wissenschaftlich ja auch noch gar nicht komplett verstanden haben. Also sonst wären wir ja in der Lage, tatsächlich Biodiversität nachzubauen. Das können wir aber aus meiner Sicht zum Glück nicht. Mhm. Und es ist ein hochkomplexes System und es ist nochmal viel komplexer auch, Lösungen zu finden, als das beim Klimawandel der Fall ist. Beim Klimawandel ist es relativ simpel. Wir müssen einfach die fossilen Energieträger nicht mehr verbrennen und dann haben wir eigentlich einen großen Teil schon geschafft. Ja, es gibt noch ein paar andere Treibhausgase, aber die meisten hängen dann doch mit dem Verbrennen von fossilen Energieträgern zusammen. Und wir sehen, wie schwierig das weltweit schon ist, sich darauf zu verständigen, obwohl wir wissen, was das mit uns macht, obwohl wir wissen, dass das die Biodiversität auch noch mal weiter bedroht. Obwohl wir wissen, dass es unserer Gesundheit nicht zuträglich ist, wenn die Temperaturen steigen. Und trotzdem sind wir nicht in der Lage, als Menschheit zu handeln. Und das ist bei Biodiversität leider noch mal eine Runde komplexer. Und selbst bei Unternehmen, deren Produkte eigentlich direkt, also deren eigenes Geschäftsmodell direkt von Biodiversität abhängt, wie es in der Lebensmittelbranche der Fall ist, ist das noch längst nicht bei allen Unternehmen angekommen, wie sehr ihr Geschäftsmodell davon abhängig ist. Und ich hatte das Gute, das ist jetzt schon 2-3 Jahre her, aber so lange ist es ja nicht, wenn man Unternehmen auf Veranstaltungen gefragt hat, was machen Sie denn zum Schutz der Biodiversität, dann wurde gefragt, Biodiversi was? Dann habe ich irgendwie erklärt, ja, haben Sie oder nachgefragt, haben Sie denn Palmöl in Ihren Produkten? Und dann kam immer sofort, ach, Sie meinen die Orang-Utans. Also das heißt, Biodiversität wird tatsächlich eher in der Ferne wahrgenommen. Es wird schon, ne, die muss man schützen und da gibt es eine Diskussion dazu, aber dass es die Biodiversität hier genauso gibt, also meine Antwort war immer, naja, sowas Ähnliches wie Orang-Utans haben wir hier auch. Und sie sind genauso wertvoll, die verschiedenen Arten, die wir hier haben. Und wir brauchen eigentlich jede einzelne, um die Ökosysteme zu erhalten, weil wir ja auch nicht genau wissen, wo zum Beispiel ein Kipppunkt wäre.
Können wir, weil wir haben jetzt viel um den Begriff Biodiversität jetzt uns so rumgeschlängelt und haben auch schon festgestellt, der Verlust der Biodiversität ist eine dramatische Situation, in der wir heute sind. Aber können wir auch mal versuchen, diesen Begriff ein wenig einzuordnen, dass wir das so ein bisschen runterkaskadieren auf Elemente von eben Biodiversität, also nicht den Verlust dessen, sondern eben, was bedeutet denn Biodiversität? Können wir das mal versuchen?
Ja, die Vereinten Nationen definieren Biodiversität als die Vielfalt von Arten. Das ist, denke ich, jedem ein Begriff. Aber auch die Vielfalt innerhalb der Arten. Das bedeutet die genetische Vielfalt von Arten, aber eben auch die Vielfalt von Ökosystemen. Und das ist so die Definition. Das heißt, auch Methoden, um Biodiversität zu bestimmen, fokussieren häufig immer nur auf einen Aspekt, also auf einen Ausschnitt von Biodiversität, sehr, sehr häufig auf zum Beispiel das Zählen von Arten, was, ich will es nicht in Abrede stellen, das ist durchaus wichtig und notwendig, das zu tun, aber es ist eben nicht die komplette Biodiversität.
Jetzt hast du schon Ökosystemvielfalt angesprochen. Also ich glaube, den Verlust von Arten und klar, jeder von uns denkt, auch wenn es um den Klimawandel geht, um bedrohte Tierarten. Also ich denke ja mal an das berühmte Beispiel ist halt der Eisbär, wo wir die Lebensräume von solchen Tieren halt gefährden und die Tiere deswegen halt auch aussterben. Aber Ökosystemleistung und Ökosystemvielfalt, kannst du uns da nochmal näher Einblick geben, was das bedeutet?
Also das ist ja der Begriff Ökosystemleistung oder Ökosystemdienstleistung ist ja durchaus auch manchmal umstritten, weil er so die Natur eben als Dienstleister betrachtet. Aber trotzdem sind es eben Leistungen, die bereitgestellt werden und zwar von uns auch umsonst genutzt werden. Ich fange mal mit der Basisleistung an, das ist der Nährstoffkreislauf. Ja, Nährstoffkreislauf, die Photosynthese, die stattfindet, also dass Pflanzen in der Lage sind, aus Sonnenlicht Zellulose und Energie aufzubauen, die dann wiederum die Basis eigentlich allen Lebens ist, aber eben auch die Bildung von Boden, was über die Nährstoffkreisläufe etc., aber eben auch über den Abbau von Pflanzenmaterial etc. stattfindet. Dann gibt es sogenannte Versorgungsleistungen, also die schon erwähnten Nahrungsmittel, die wir ja alle aus der Natur erstmal haben. Dann verschiedene Rohstoffe, die bereitgestellt werden, zum Beispiel Holz, ja, ganz klare Ökosystemleistung. Arzneimittel, Wirkstoffe, stammen sehr, sehr viele aus der Natur. Aber auch Süßwasser, ohne dass wir gar nicht überleben können, ist eine Versorgungsleistung der Ökosysteme. Dann aber auch so Regulierungsleistungen, wie zum Beispiel saubere Luft. Ja, dass wir hier atmen können, das wird gefiltert durch Pflanzen. Das ist häufig ein Problem, tatsächlich auch in Städten. Der Schutz von Erosion, Wurzeln von Pflanzen halten Boden. Aber eben auch eine Abmilderung von Extremwetterereignissen. Also wir sehen das gerade zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn ich an eine Plantage denke, wo der Boden zwischen den Bäumen nicht bepflanzt ist. Wir hatten das jetzt gerade auch in den USA, konnte man das ganz massiv sehen. Da sind sehr viele Plantagen quasi zerstört worden durch Überschwemmungsereignisse, wo der Boden einfach weggeschwemmt wurde. Wenn zwischen den Baumreihen bepflanzt ist, dann sind die Pflanzen, die dort wachsen, in der Lage, den Boden zu halten oder zumindest ihn besser zu halten. Es wird nicht komplett ausgeschwemmt. Das heißt, es ist ein Wirtschaftsfaktor an der Stelle, Biodiversität zu fördern. Gleichzeitig ist es eben, wenn ich nicht so eine monotone Plantage habe, auch gut für Biodiversität, weil ich einfach andere Habitate, andere Lebensräume noch anbiete. Genau, also die Abmilderung von Extremwetterereignissen, die ja zunehmen mit dem steigenden Klimawandel, ist eine ganz, ganz wichtige Regulierungsleistung. Und dann die eben schon erwähnten kulturellen Leistungen, die man gar nicht unterschätzen sollte, spirituelle und religiöse Werte. Ja, also mit Natur wird viel verbunden und viele Kulturen haben Gottheiten, die in der Natur angesiedelt sind, die für Wetter zuständig sind, die Mutter Erde, ja, kommt in vielen Kulturen vor. Aber eben auch für die geistige und körperliche Gesundheit. Es ist ja nachgewiesen, dass ein Wald und ein Spaziergang im Wald der Psyche sehr, sehr, sehr gut tut und dass er beruhigend wirkt und entspannend wirkt. Und ja, ich denke, das sind Werte, die wir und Leistungen, die bereitgestellt werden, die wir gar nicht als Leistungen wahrnehmen, sondern eigentlich als selbstverständlich hinnehmen. Und ich glaube, wir müssen dorthin kommen, dass wir dieses Selbstverständliche mehr wertschätzen.
Was sind denn so Haupttreiber für den Rückgang von Biodiversität? Und jetzt haben wir verstanden, der Begriff ist ja sehr, sehr komplex, deswegen kann man das gar nicht wahrscheinlich so runterbrechen. Aber woran liegt es vielleicht in erster Linie?
Naja, ich denke, zunächst sind erstmal die Landnutzungsänderungen zu nennen oder die Meeresnutzungsänderungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Wenn wir uns anschauen, wir versiegeln jede Menge Flächen. Oder wir haben Ackerbau, der für unseren Nahrungsmittelanbau natürlich notwendig ist. Oder auch in den Meeren. Ja, es wird jetzt darüber diskutiert, dass man auch in die Tiefsee vordringt und in der Tiefsee Rohstoffe abbaut. Das ist natürlich ein Eingriff in ein noch weitgehend naturbelassenes Ökosystem. Ich sage weitgehend naturbelassen, weil sich dort natürlich auch schon Zivilisationsrückstände in Form von Plastikmüll, Mikroplastik, Schadstoffen etc. finden. Dann die direkte Ressourcenentnahme, hatte ich ja gerade auch schon erwähnt. Ja, also Holzwirtschaft, wenn wir uns in Deutschland umschauen, wir haben noch 2% Bannwald. Ich weiß nicht, ob die Zahl ganz aktuell ist, aber das ist ein noch natürlicher Wald. Alles andere sind bewirtschaftete Wälder, die nicht mehr im natürlichen Zustand sind. Und weil wir sie einfach als Ressourcenlieferant nutzen, um nur ein Beispiel an der Stelle zu nennen, aber eben auch ja, Lebensmittel werden natürlich auch entnommen. Also Paranüsse kann ich nur aus Wildsammlungen bekommen. Ja, das funktioniert nicht, Paranussbäume in einer Plantage anzubauen. Ja, also auch das sind natürlich Leistungen, die bereitgestellt werden oder eben Arzneimittel, Rohstoffe, wie ich schon gesagt habe. Auch das ist diese Entnahme von bestimmten Ressourcen ist natürlich auch ein Treiber. Dann der Klimawandel, den habe ich schon mehrfach erwähnt, ein ganz wesentlicher Treiber, weil natürlich Arten sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten überhaupt nur anpassen können und eine Art, die nicht in der Lage ist, mit der Geschwindigkeit der Temperaturänderung zum Beispiel oder mit der Geschwindigkeit der Änderung des Wasserhaushalts, die damit ja auch einhergeht, Schritt zu halten, wird aussterben. Ja, das hatten wir natürlich in der Historie auch schon. Also ich weiß, in meinem Biologiestudium in Freiburg musste ich die Glazialrelikte auf dem Feldberg lernen. Das waren dann die Pflanzen, die es gerade noch geschafft haben, sich von der letzten Eiszeit ganz nach oben zu retten. Und die gibt es auch nur auf dem höchsten Berg im Schwarzwald. Aber wir sind heute eben mit Geschwindigkeiten unterwegs, dass viele Arten einfach gar keine Chance haben, sich aufgrund der Geschwindigkeit überhaupt noch einen Lebensraum zu suchen, an dem sie überleben können. Mhm. Und dann die Umweltverschmutzung. Ich hatte es schon erwähnt. Auch das ist natürlich ein wichtiger Treiber für Biodiversitätsverlust. Also wenn wir jetzt an Landwirtschaft denken, wo wir zum Beispiel Düngemittel einsetzen und die dann wiederum, wenn sie zu viele sind, zu einer Eutrophierung von Lebensräumen führen, also zu einer Überdüngung, die dazu führt, dass Arten aussterben bzw. dort nicht mehr leben können, weil ihnen das einfach ein Nährstoffüberangebot ist. Oder der Einsatz von Pestiziden oder wahrscheinlich habt ihr auch schon von den Ewigkeitschemikalien gehört, die man auch in der Antarktis findet. Natürlich machen die etwas auch mit der Biodiversität, die gerade in solchen empfindlichen Ökosystemen vorhanden ist. Wir wissen nur vielfach noch gar nicht, was es genau macht. Ja. Und dann natürlich, um noch auf das letzte Thema zu kommen, das sind natürlich auch die sogenannten invasiven Arten. Das ist kein schöner Begriff, finde ich persönlich, aber es sind Arten, die eigentlich woanders beheimatet sind, die eingeschleppt werden, eigentlich anthropogen eingeschleppt werden, also nicht durch natürliche Wanderung hierher gelangt sind, sondern anthropogen eingeschleppt werden und hier Lebensbedingungen oder eine ökologische Nische finden, in der sie vielleicht konkurrenzfähiger sind als eine Art, die dort eigentlich beheimatet ist und sich deswegen massiv ausbreiten kann und dann ja auch Biodiversität verdrängt. Und durch die zunehmende Globalisierung, durch Transporte weltweit passiert sowas natürlich zunehmend.
Wo sind denn die Hotspots der Artenvielfalt auf der Erde? Also ich glaube, wenn wir uns die Erde mal angucken und wo die Ballungsgebiete sind oder generell, wo der Mensch halt vorkommt, wo er lebt, als aber eben auch, wie die geografische Situation sich darstellt, also geografisch damit meine ich jetzt eigentlich viel mehr, wo die Klimazonen sind. Wo sind denn die Hotspots der Biodiversität aktuell auf unserem Planeten? Wo leben denn noch die meisten Tiere und wo sind die meisten Pflanzen beheimatet?
Ja, also ich greife an der Stelle einfach mal aktuell von dir auf. Weil ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Also aktuell in den Regenwäldern ist natürlich eine extrem hohe Artenvielfalt. Ja, das ist auch der Grund, warum wir Regenwälder schützen. Wir hatten bei uns aber auch schon eine größere Artenvielfalt, als es derzeit der Fall ist. Und ein Ökosystem, also deswegen sind diese Ökosysteme von unschätzbarem Wert. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber Ökosysteme, die vielleicht eine geringere Artenvielfalt haben, sind deswegen aus einer Biodiversitätsperspektive nicht weniger wertvoll. Ja, sie haben weniger Arten, aber sie sind nicht weniger wertvoll. Und das muss man sich, denke ich, auch immer wieder vor Augen führen. Und was man sich auch vor Augen führen muss, dass wir viele unserer Ökosysteme in den letzten Jahrzehnten, aber vielleicht auch in den letzten Jahrhunderten schon komplett verändert haben. Und auch deswegen der Zustand so ist, dass eine große Kumulation der Artenvielfalt ja dadurch auch im globalen Süden ist. Ja, um den Äquator, wo die ganzen Regenwälder eben vorhanden sind.
Und welche Ansätze gibt es, Biodiversität zu messen? Du hattest jetzt eben zu Anfang schon gesagt, naja, Arten zählen, das ist vielleicht aber gar nicht ausreichend genug. Und nun bist du jemand, die in der Forschung aktiv ist und dich bestimmt für Zählen und Definieren auch interessierst. Was sind denn aus deiner Sicht Ansätze, das schöner greifbar zu machen? Denn wenn man sich zum Beispiel diese Planetary Boundaries anguckt, da gibt es ja dann offensichtlich einen KPI, der irgendwie genutzt wird, um den Zustand der Biosphäre und so irgendwie greifbar zu machen. Was gibt es da, was du als sinnvoll erachtest?
Also ich bin ja Biologin und Ökologin. Das heißt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe überhaupt gar nichts gegen Artenzählungen. Artenzählungen sind tatsächlich auch die Basis, um Zustand von Ökosystemen Zustände von Ökosystemen und das Vorhandensein von Arten sich anzuschauen. Man darf aber nicht vergessen, dass bei Artenzählungen immer ein Ausschnitt auch der Arten gezählt wird. Es werden ja niemals alle Arten gezählt. Das ist ja gar nicht machbar. Es liegt schon allein daran, dass wir gar nicht alle Arten kennen. Ja, also und was wir nicht kennen, können wir auch nicht so richtig zählen. Es werden ja immer wieder auch noch sehr große Arten, also auch noch Säugetiere neu entdeckt, die man bislang überhaupt noch nicht kannte. Ja, wo man sich dann schon fragt, ja, oh, interessant, ist uns bislang immer durch die Lappen gegangen. Also das ist natürlich die ganzen Methoden, die in der Biologie angewendet werden oder in der Ökologie angewendet werden. Es ist ja nicht nur die Biologie, die an der Stelle erzählt, dass Geoökologie, Geoökologen, jede Disziplin hat ihre eigenen Methoden zur Quantifizierung. Das, was mir heute wichtig ist, ist, gerade wenn man aus der Perspektive der Wirtschaft von Unternehmen schaut, dann kann ich nicht erwarten, dass man rausgeht und jede Fläche, mit der man, die man irgendwie beeinflusst, anfängt zu kartieren. Ja, das funktioniert nicht. Das heißt, die Frage für mich ist immer wieder, wie kann ich das managen? Wie kann ich als Unternehmen, das vielleicht hier in Deutschland sitzt und ein Logistikunternehmen ist oder ein lebensmittelverarbeitendes Unternehmen oder ein lebensmittelhandelndes Unternehmen oder ein Holzhandel oder, keine Ahnung, ein Zementwerk, wie kann ich denn eigentlich wissen, welchen Einfluss ich auf Biodiversität habe und was kann ich vor allen Dingen dafür tun, um diesen Einfluss zu reduzieren? Unabhängig erstmal davon, wie ist der Zustand aktuell? Ja, also wie bekomme ich eine bessere Qualität, einen besseren Zustand von Biodiversität hin? Das ist eigentlich das, was mich viel mehr interessiert. Und da gibt es in der Ökobilanz ist eine Methode, wo man Umweltauswirkungen, man kann auch soziale Auswirkungen quantifizieren, aber vor allen Dingen primär entwickelt, um Umweltauswirkungen zu quantifizieren. Und wir sind dort heute in der Lage, auch Auswirkungen auf Biodiversität zu quantifizieren. Und es gibt auch dort unterschiedliche Ansätze. Den Ansatz, den ich präferiere, ist eine Methode, wo man tatsächlich schaut, was hat denn eigentlich Auswirkungen auf Biodiversität? Ja, und ich habe ja vorhin schon ein paar genannt. Ja, also der Klimawandel hat Auswirkungen auf Biodiversität. Das heißt, wir sind aktuell dabei, zu versuchen, zu quantifizieren, wie man eben die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität quantifizieren kann. Aber es gibt ja auch ganz direkte Auswirkungen. Wir nennen das in der Methode Managementparameter. Ja, wenn ich als Landwirt Pestizide einsetze, dann sind diese Produkte designt worden, um Biodiversität zu beeinflussen. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Ja? Und wenn ich Böden dünge, dann beeinflusst auch das Biodiversität. Das ist auch nicht strittig. Ja, das ist auch jedem einsichtig, dass das so ist. Und diese Auswirkung, die dadurch entsteht, die kann man versuchen zu quantifizieren. Und dann kann man diese verschiedenen Managementparameter zusammenführen und bekommt dann einen Wert. Und das ist dann ein abstrakter Wert. Ja, aber wir sind ja in der Lage, als Menschen mit abstrakten Werten umzugehen. Ja, jeder geht in den Laden und bezahlt mit Euro. Und wenn man in den USA ist, bezahlt man mit Dollar. Und das kriegen wir alles hin. Und dann hat man eben auch hier einen abstrakten Wert. Und es ist klar, dass wenn ich dort diesen Wert entsprechend dann, den kann ich managen, den kann ich in mein Management einbeziehen. Und diese Managementparameter sind natürlich gleichzeitig auch die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um Biodiversität besser zu machen. So zum Beispiel Strukturelemente auf der Fläche. Ist sehr simpel, ja. Und jeder Biologe, Ökologe weiß, wenn ich da noch irgendwo eine Baumgruppe stehen habe, dann habe ich zumindest noch ein paar Arten, die dort noch mal einen Lebensraum haben. Ja, und wenn es so eine kleine Insel erstmal ist, natürlich ist die Konnektivität zwischen den verschiedenen Elementen auch wichtig. Aber wenn ich so eine, ich war in Brasilien, habe mir dort Sojaanbau angeschaut. Und das, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, also natürlich sind riesige Flächen, riesige Monokulturen. Und man sieht dort keinen Greifvogel in der Luft stehen. Ja, warum? Weil der findet da ja auch nichts mehr. Ja, das ist ja im Prinzip wie eine Wüste. Ja, es ist halt eine Sojawüste oder es ist eine Baumwollwüste oder eine, ne, was auch immer gerade angebaut wird. Das heißt, zu große Flächen sind natürlich nicht förderlich für Diversität, wie der Name ja schon sagt. Ne? Vielfalt heißt nicht Monokultur.
Ich würde jetzt gerne die Brücke schlagen wollen zu dem großen Elefanten im Raum. Natürlich sind wir ein Podcast, die solche Themen Platz bieten und stellen uns aber trotzdem oder zudem halt die Frage, okay, was bedeutet das für Logistik? Moritz und ich haben ein Unternehmen, also fiktiv, wir haben ein Bürostuhlunternehmen. Wir stellen selber Bürostühle her und transportieren die auch durch die Welt. Die große Frage, die im Raum steht, und vielleicht machen wir das an diesem fiktiven Unternehmen halt irgendwie deutlich, die große Frage, die sich auch wahrscheinlich viele Zuhörende jetzt gerade stellen, was hat Logistik mit Biodiversität zu tun? Vielleicht fangen wir damit erstmal an.
Naja, also die Logistik hat natürlich einen großen Einfluss auf die Biodiversität. Und ich denke, das Offensichtlichste, ich habe jetzt den Klimawandel schon sehr oft erwähnt in dieser Sendung, in diesem Podcast, in der Regel werden fossile Energieträger verbrannt nach wie vor. Und der Klimawandel hat natürlich einen großen Einfluss und beschleunigt den Biodiversitätsverlust. Ich denke, das haben wir schon besprochen. Dann gibt es aber noch einen anderen Einfluss. Logistik benötigt in der Regel Straßen. Ja, und Straßen zerschneiden Lebensräume. Und für viele Arten ist eine Straße ein Hindernis. Und es geht ja so weit, dass, wenn man jetzt an so einen Autobahnauffahrtsohr denkt, ja, dass sich dort schon ganz eigene Populationen entwickeln in diesen Auffahrtsohren, die sich unterscheiden von den Populationen auf der anderen Seite der Straße bei bestimmten Arten, also genetisch unterscheiden. Das einfach zeigt, wie sehr abgeschottet sie durch diese Straßen, durch die Zerschneidung tatsächlich von Lebensräumen sind. Dann würde ich sagen, invasive Arten, auch die haben wir schon erwähnt. Das ist natürlich auch ein Punkt, der mit Logistik verbunden ist, ja, durch die Transporte von Waren, egal ob da jetzt Bürostühle transportiert werden oder etwas anderes, können auch Arten eingeschleppt werden, die wiederum dazu beitragen können, die Arten, die vorhanden sind, zu beeinflussen oder zu verdrängen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Dann die Versiegelung von Flächen. Wenn wir bei Straßen sind, eine Straße ist eine versiegelte Fläche, aber auch ein Logistikzentrum ist eine große versiegelte Fläche, wo man sich ja auch darüber diskutieren kann, wie man das auch gestalten kann. Ja? Also wenn man darüber nachdenkt, wie könnte man es denn dann doch auch ein bisschen besser machen. Dann Tankerunglücke. Ja? Wir haben gesagt, es werden ganz viele fossile Brennstoffe verbrannt. Ja? Viel ist Erdöl, die werden über die Weltmeere geschippert. Ich denke, nahezu jeder und jede kann sich erinnern an irgendeinen Tankerunglück in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber auch die Ölemissionen aus dem laufenden Betrieb von Bohrinseln etc. Ja, auch das sind natürlich Punkte, die auch mit Logistik zusammenhängen, natürlich nicht ausschließlich, aber auch mit Logistik. Dann Mikroplastik. Reifenabrieb ist eine der größten Emissionsquellen für Mikroplastik und LKWs sind nun mal mit Reifen ausgestattet, fahren hunderte und tausende von Kilometern über die Straßen und verbreiten so natürlich auch Mikroplastik, das dann wiederum auch Biodiversität beeinflusst, auch wenn wir noch nicht genau wissen an allen Stellen, wie die Beeinflussung an der Stelle ist, aber wir können es nachweisen in Organismen und ganz gesund kann es dann auch nicht sein. Dann aber auch Lärm, Straßenlärm oder insbesondere auch Schiffslärm. Wir wissen, dass Schiffslärm empfindliche Walpopulationen zum Beispiel beeinflussen kann oder auch der Lärm, der an Bohrinseln stattfindet etc. Licht, Straßenbeleuchtung. Ja, also Fledermäuse sind ein wichtiges Thema, die in jedem Naturschutzgroßprojekt diskutiert werden. Also wir haben zum Beispiel eins in Hamburg begleitet, Naturschutzgroßprojekt natürlich Hamburg. Und wir haben halt in vielen Parks dann auch beleuchtete Wege, die durch die Parks gehen. Und das ist für Insekten, für Fledermäuse ist das schwierig. Ja, aber auch die Beleuchtung von Lägern. Ja, also dann kann man zwar einen Fledermauskasten aufhängen, aber wenn es rund um die Uhr beleuchtet ist, dann wird die da nie hinkommen. Mhm. Ja, also dann ist die Maßnahme auch nicht wirksam. Ja, ich denke, das sind so die wesentlichen Punkte und das sind ja schon eine ganze Menge.
Das stimmt. Mhm. Das ist übergeordneter Ebene, Logistik, schon sehr, sehr viele Punkte. Ich würde jetzt nochmal eine Ebene runtergehen, nämlich auf uns selbst, also nicht als Individuum, sondern eben als Firma, als Fiktive, die wir sind. Moritz und ich wollen ein neues Logistikstandort bauen. Und wir sind, wenn es um Infrastruktur geht, du hast es auch gerade Straße angesprochen, sind wir Nutzer dessen. Ne? Wir bauen ja jetzt selber keine Straßen, sondern wir sind Nutzer dessen. Was wären denn jetzt, wenn wir mit dir jetzt darüber sprechen, über Biodiversität, jetzt auf Firmenebene und wir holen uns eine Beratungsleistung von dir selber ein, was wären denn jetzt so die positiven Einflussfaktoren, die wir in unserem Beispiel jetzt dieser fiktiven Firma, wenn wir einen Logistikstandort bauen und eben aber auch dann transportieren müssen, was wären jetzt die Angriffspunkte?
Also an einem Standort direkt kann man natürlich einfach mal Maßnahmen ergreifen, um nicht so viele Flächen zu versiegeln. Ja? Also der Logistikstandort wird garantiert irgendwelche Parkflächen haben. Und dann kann man darüber diskutieren, wie man diese Parkplatzflächen gestaltet. Ja? Die müssen ja nicht immer voll versiegelt sein. Eine Teilversiegelung reicht ja häufig auch. Selbst bei LKWs gibt es Lösungen. Ich weiß, die brauchen ein bisschen festeren Untergrund. Die kann man jetzt nicht über einen Feldweg fahren lassen, der dann nicht versiegelt ist. Aber es gibt Lösungen. Und genau darüber muss man nachdenken. Also so wenig Versiegelung wie möglich, würde ich jetzt als erstes mal sagen. Und dann würde ich drüber nachdenken, wie kann ich denn die Flächen, die da sonst noch außenrum sind, wie kann ich die biodiversitätsfreundlich gestalten, selbst wenn sie vielleicht unordentlich aussehen? Wie kann ich diese Flächen auch nutzen, um den Mitarbeiterinnen in eurer Firma den Beschäftigten Biodiversität zu vermitteln. Auch das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den man, natürlich wird es die Welt nicht retten, wenn ich jetzt irgendwie eine kleine Blühwiese vor einem Logistikzentrum habe, aber vielleicht hilft es, Bewusstsein zu schärfen, ja, indem dort nochmal irgendwie Schilder, warum machen wir das, warum mähen wir die eigentlich nicht, warum sieht es ja gerade gar nicht so ordentlich aus. Das ist gewollt, das ist wichtig. Also das, finde ich, sind noch wichtige Punkte. Und ansonsten würde ich euch natürlich empfehlen, braucht ihr wirklich fossile Energieträger oder gibt es andere Möglichkeiten, eure LKWs fortzubewegen, als das derzeit zumeist der Fall ist? Und setzt euch mit anderen Unternehmen gemeinsam ein für Reifen ohne Mikroplastik. Ja? Also es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Ansatzpunkte. Und dann würde ich natürlich auch nochmal über die Beleuchtung nachdenken. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, Lärm und Licht. Ist es wirklich notwendig, dass es überall taghell ist in der Nacht? Ja, ich weiß, es ist auch ein Sicherheitsgefühl, ja, das ist immer etwas, was in Balance gebracht werden muss, das ist mir schon klar, aber trotzdem kann man sich da nochmal Gedanken dazu machen und ich glaube, das geschieht heute viel zu wenig. Und nicht zuletzt würde ich bei eurem Bürostuhlunternehmen, würde ich auch nochmal drüber nachdenken, wie sieht denn da die Lieferkette und die Wertschöpfungskette eigentlich aus? Ja, also nicht nur die Logistik, sondern auch die Wertschöpfungskette der Produkte anzuschauen, das denke ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, aber ihr wollt gerade auf die Logistik raus, nicht?
Wie ist denn die Lieblingsmaßnahme aller Logistikunternehmen bei Biodiversität einzuschätzen? Wenn du mit Menschen sprichst, die für solche Themen tatsächlich aktiv verantwortlich sind und dann auf einen Standort gucken, und natürlich sind die anderen Hebel, die du genannt hast, Reifenabrieb, Energieträger und so, alles völlig, völlig klar. Ich glaube, die Klimawandel-Thematiken sind ja bei Logistikern noch am ehesten verstanden und zumindest im Prozess des Adressierens. Und wenn du dann fragst, wie sieht es denn bei Biodiversität aus, dann ja, guck mal da, da ist unser Bienenstock. Mhm. Und da ist dann neben einer großen Rasenfläche, wo gerade der Mähroboter rüberfährt, die natürlich super gut aussieht, ne, richtig clean, da steht das Firmenschild drauf und so. Wie ist das denn einzuschätzen? Ist das eine sinnvolle Maßnahme oder nicht? Denn auch hier, du weißt ja, wir sitzen hier in der Hafencity. Hier gibt es Häuser, auf denen sind Bienenstöcke. Wir wissen aber auch, in der Hafencity ist ja nichts natürlich hier in Hamburg, sondern jeder Baum, der hier steht, hat ja irgendeine Landschaftsplanerin oder ein Landschaftsplaner dahingesetzt. Macht das Sinn, Bienenstöcke aufzustellen in solchen, an solchen Standorten, in solchen Stadtteilen hier?
Das ist schwierig zu beantworten. Also die Hafencity war ja vor allen Dingen, glaube ich, auch für irgendeine Spinnenart besonders bekannt. Biodiversität, die dort nicht so gerne gesehen war. Der scheint es dort sehr gut gefallen zu haben. Also ich meine, grundsätzlich brauchen Bienen selbstverständlich brauchen irgendwelche Blühpflanzen. Wie weit die jetzt in der Hafencity wirklich vertreten sind, kann ich schlicht und ergreifend nicht beurteilen. Ich glaube nicht so wahnsinnig viel. Es ist aber so, dass natürlich in der Stadt vielfach Bienen übers Jahr verteilt viel mehr Nahrung finden, als es teilweise auf dem Land der Fall ist, weil wir zum Beispiel so viel Maisanbau oder Getreideanbauflächen haben, die für Bienen nicht attraktiv sind. Oder der Raps, der ja wunderschön aussieht, aber die Blütezeit ist relativ schnell vorbei und dann müssen Bienen zugefüttert werden. Also das heißt, die Frage würde ich zurückstellen, überlebt der Bienenstock? Wenn er überlebt, dann scheint es eine gute Maßnahme zu sein. Wenn er nicht überlebt, dann sollte man nochmal über den Mähroboter und die Pflanzen nachdenken, die man dort hat. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich mit dieser Maßnahme, das hatte ich vorhin schon gesagt, werde ich nicht die Welt retten, aber ich werde vielleicht Bewusstsein schaffen, aber ich sollte mich nicht darauf ausruhen. Also für ein Logistikunternehmen ist für mich eine Net-Zero-Klimaschutzstrategie, das ist Pflicht, da braucht man nicht drüber nachzudenken. Ja, also das muss sein und das muss auch zum Schutz von Biodiversität sein. Und es wird von vielen Unternehmen gemacht, also auch in anderen Branchen, also nicht nur in der Logistikbranche, dass dann aufgezählt wird, was man am Standort macht. In der Regel ist es aber das Wichtigste, was man in der Wertschöpfungskette macht. Ja, in der Wertschöpfungskette spielt die Musik für die Biodiversität. Dort sind die Flächen oder die Meere, die genutzt werden für die eigenen Produkte. Und deswegen sollte man das nicht weglassen. Also so löblich das auch der Philanthropismus an der Stelle auch ist, dass man nochmal hier vielleicht auch nochmal Geld spendet, um den Regenwald zu schützen und hier nochmal irgendwie was macht. Das ist alles, ich möchte diese Maßnahmen alle nicht kleinreden, aber man sollte sich nicht davor drücken, ans Kerngeschäft zu gehen und zu schauen, was passiert eigentlich in meinen Wertschöpfungsketten.
Ja, wie sieht es zum langsam zum Ende kommenden aus mit Unterstützung seitens der Regulatorik? Also wo stehen wir da gerade? Welche Gesetzesgebungen werden da diskutiert? Und welche Maßnahmen aus der Gesetzesgebung können denn gegebenenfalls dort noch ein wenig mehr für Aufklärung als aber eben auch für Druck sorgen, sich mehr um dieses Thema halt zu kümmern? Wo stehen wir da gerade?
Ich hoffe, dass es nicht noch die Biodiversitätsverluste nicht noch weiter voranschreiten, dass der Druck so groß ist, dass das der Grund ist. Ich wäre sehr froh, wenn wir als Menschen in der Lage wären zu lernen. Also wir in Europa haben wir eine Biodiversitätsstrategie 2030. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein recht ehrgeiziger und es heißt immer langfristiger, wobei es sind dann nur noch 5 Jahre, Plan zum Schutz der Natur und um einen Umkehr hinzubekommen beim Artensterben. Ja, also da geht es zum Beispiel darum, dass mindestens 30% der europäischen Land- und Meeresgebiete in wirksam bewirtschaftete Schutzgebiete umgewandelt werden sollen. Das ist eine ganze Menge. Dass Natur wiederhergestellt wird. Also das Schöne an Natur ist ja, dass sie auch regenerieren kann. Ja, Ökosysteme werden vielleicht anders aussehen, als sie vorher aussehen, aber es wird sie weiter geben. Ja. Aber die Frage ist, wie ernst wir das in der Politik nehmen, das umzusetzen. Und wenn ich mir jetzt gerade die Aussagen im Wahlkampf anschaue, den wir ja gerade hier haben, redet eigentlich niemand über Biodiversität, obwohl man aus meiner Sicht darüber reden müsste. Selbst der Klimawandel wird vielfach klein geredet. Ich habe gehört, es gibt eine Partei, die Windräder abbauen will, was natürlich eine komplett absurde Idee ist, die übrigens auch jeder Regulatorik widerspricht. Und dann haben wir ein globales Rahmenwerk. Ja, wir haben ja seit Montreal das Global Biodiversity Framework, also den globalen Rahmen. Wir hatten jetzt eine COP, also eine Conference of Party in Cali in Kolumbien und sind dort aber eigentlich auch nicht wirklich weitergekommen. Also da sollten die Nationen ja auch ihre Pläne zum Schutz von Biodiversität vorlegen. Deutschland hat keinen vorgelegt. Wir waren noch nicht so weit. Und die Frage ist natürlich immer, inwieweit wir hier die Zeit haben, aber exakt die gleiche Frage stellt sich beim Klimawandel. Und das ist ja, wie gesagt, ein Problem, das deutlich einfacher zu lösen ist. Und ich meine, mit dem Wahlergebnis jetzt und dem neuen Präsidenten, dem neuen alten Präsidenten Trump in den USA, erste Handlung, eins dieser vielen Hunderten von Dekreten, die er unterschrieben hat, war, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder auszusteigen. Ja, also das scheint, dass die Ökosystemleistungen alle umsonst bereitgestellt werden und keinen ökonomischen Wert haben, das scheint nach wie vor ein großes Hemmnis zu sein, das tatsächlich wahrzunehmen und den Schutz ernst zu nehmen. Und ich meine, wenn ich da ein paar Zahlen nennen darf zu dem ökonomischen Wert, also wir können das noch nicht so richtig gut alles beziffern in ökonomischen Zahlen, aber es heißt, dass der Nutzen von Biodiversität, der wirtschaftliche Nutzen, nicht mehr der gesellschaftliche, auf 170 bis 190 Billionen US-Dollar pro Jahr geschätzt wird. Und ich denke, das ist eine Zahl, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und die Kosten des Biodiversitätsverlusts, also wenn wir nichts tun, sind auch 2,7 Billionen US-Dollar im Jahr, ja, bis 2030. Die werden danach steigen, weil der Verlust weiter vorangeschritten ist. Und die gesellschaftlichen Kosten liegen natürlich um Vielfaches höher, ja, wenn wir an Hitzetote etc. denken, Atemwegserkrankungen, weil wir keine pflanzlichen Filter haben, also pflanzliche Filterleistungen nicht haben. Überschwemmte Gebiete haben wir jetzt gerade in der Region Valencia gesehen. Das sind immense Schäden. Ja. Und ja, wir nehmen das auch in der Regulatorik aus meiner Sicht nicht ernst genug. Es ist nicht verpflichtend genug. Ja, das sind alles Willensbekundungen. Ja, das ist beim 1,5-Grad-Ziel ja das Gleiche, das haben wir ja schon überschritten. Ja, Willensbekundungen, die nicht mit Sanktionen hinterlegt sind. Und das Problem daran ist, dass es weltweit passieren müsste. Und dann wird immer gesagt, ja, also wenn die nicht, ne, dann können wir auch nicht, weil dann sind wir ja nicht mehr wettbewerbsfähig. Dass wir irgendwann gar keinen Wettbewerb mehr haben, wenn wir so weitermachen, wird an der Stelle nicht gesehen. Hoffnungsschimmer gibt es ja in den USA, dass sich ja jetzt einige Milliardäre gesagt haben, sie werden das Ausbleiben der Klimazahlungen des Staates, also der USA, ausgleichen und werden dafür aufkommen. werden die einfach übernehmen. Also das gibt dann immerhin so ein bisschen Hoffnung, aber es kann eigentlich nicht der Weg sein, ja, dass man vom Goodwill von einigen reichen Menschen abhängig ist, ob wir gemeinsam was für den Schutz der Biodiversität, des Klimas und letztendlich für den Planeten machen, auf dem wir leben. Weil, wie gesagt, der Schutz von Biodiversität und der Erhalt der Biodiversität ist nicht die Frage, wie wir überleben, sondern ob wir überleben.
Witzigerweise ist ja Verlust von Biodiversität für einzelne politische Spektren dann interessant, wenn es darum geht, zu Gegenwindrädern zu argumentieren, zu sagen, da sterben ja Vögel in den Rotorblättern und so. Ne? Das ist ohnehin, wenn so sehr konservative Zirkel soziale Gewissen oder so entdecken, ist immer ein Signal dafür, dass irgendwo der Hund woanders begraben ist. Auch wieder ein Biodiversitätsthema. Vielleicht zum Ende, der Weg zurück zu mehr Biodiversität. Ich war letzten Sommer hier in Hamburg, vielleicht kennst du das auch, auf dem Gut Heidehof in Richtung Wedel. Das ist ein ganz kleiner landwirtschaftlicher Betrieb, der ganz viel Aufwand da reinsteckt, quasi von dem klassischen konventionellen Landbau zurückzukommen zu viel kleineren Flächen, zu Gesundheit des Bodens und so weiter. Und ich habe extrem viel gelernt über Landwirtschaft und ich war absolut fast beeindruckt und betroffen zugleich, wie viel Arbeit das ist und wie lange es dauert, so einen klassisch bewirtschafteten Boden wieder in einen Zustand zu versetzen, wie er vielleicht mal war oder wie du dann wirklich besser damit ökologischer damit wirtschaften kannst. Wie hart ist denn der Weg aus deiner Sicht oder ist das jetzt nur quasi so ein anekdotische Evidenz, ein Feld, das ich jetzt gesehen habe, wo es irgendwie sehr, sehr aufwendig erscheint? Und gibt es, was sind die low-hanging fruits? Gibt es sie überhaupt?
Ich glaube, wir müssen uns als allererstes wirklich bewusst machen, dass wir anders wirtschaften müssen. Ja, und wir sind nicht nur wegen des Biodiversitätsverlusts dazu gezwungen, sondern wir sind auch wegen des Klimawandels dazu gezwungen. Wir haben uns verpflichtet dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Ja, wir wollen zukünftigen Generationen einen Planeten hinterlassen, auf dem sie dieselben Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume haben, wie wir sie haben oder hatten. Und ich glaube, wir brauchen ein anderes Narrativ. Und eine Transformation ist immer mit Gewinnern und Verlierern verbunden. Ja? Und es ist auch mit Aufwand verbunden. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht im Moment hemmt, den Umbau hemmt. Und damit wird auch gerade polemisiert im Wahlkampf. Ja, genau mit diesen Narrativen. Das heißt, wir brauchen ein positives Narrativ. Es ist doch auch anstrengend, jeden Tag zu arbeiten. Ja, also da gibt es doch auch viele Anstrengungen, die ich machen muss. Ich muss aber anders denken. Und dann ist es nicht mehr anstrengend, sondern vielleicht ist es sogar befriedigender, das dann zu tun und bei derselben Anstrengung. Aber ja, es ist ein Weg und es ist ein Weg, der nicht einfach ist. Und das hängt natürlich vom Zustand der Böden ab. Also ich meine, es wird ja viel diskutiert, wenn du gerade das Landwirtschaftsthema angesprochen hast, über regenerative Landwirtschaft, der es vor allen Dingen auch um den Schutz der Böden geht. Und natürlich ist Boden ist die Grundlage für Landwirtschaft. Das wird gerne aus dem Blick verloren. Und Kreislaufprozesse sind die Grundlage der Natur. Das ist vorhin gesagt, das ist eine der Basisleistungen von Ökosystemleistungen, sind Nährstoffkreisläufe. Als ein Beispiel oder Photosynthese, die stattfindet oder eben auch die Bodenbildung. Und gleichzeitig ist doch das auch die Chance, den Klimawandel einzudämmen, weil ich mit einer guten Bodenbildung in der Lage bin, auch Kohlenstoff in Böden zu speichern. Grasland ist ein unheimlich guter Kohlenstoffspeicher. Das ist ja eine Dauergrünfläche. Ja, und die kann ich vielfältig auch noch für Biodiversität gestalten, indem ich dort eben vielleicht nicht beständig auch noch dünge, ja, und dort meine Gülle loswerde, sondern die vielleicht ein bisschen mehr Magerrasenstandorte auch zulasse an vielen Stellen. Und also ich glaube, Transformation ist immer ein Aufwand und verursacht auch immer Ängste. Und deswegen brauchen wir andere Narrative, wir brauchen positive Narrative. Und die Frage, ob das mit viel Aufwand verbunden ist, ich kann sie nicht so konkret beantworten. Ja, also ich würde sagen, jede Transformation ist mit Aufwand verbunden, aber wir ändern ja so oder so. Also es wird ja auch teilweise das Bild erweckt, dass es so bleibt, wie es ist. Es ist noch nie irgendwas geblieben, wie es ist. Ja, also es findet beständig Veränderung statt, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen, also in der Natur so oder so. Ja, ich hatte vorhin von Evolution gesprochen, das ist ein ganz langsam ablaufender Prozess, aber findet natürlich beständig statt. Selbst in unserem Körper gibt es täglich Zellen, die sich verändern. Ja, und das ist ein natürlicher Prozess. Veränderung ist etwas, was da ist, und es ist nicht richtig, davon zu sprechen, dass man einen Zustand konservieren kann. Ja, bei Biodiversität ist die große Schwierigkeit, sich auf die Ziele zu verständigen, wo wir hinwollen. Und ich meine, das ist tatsächlich mit dem Global Biodiversity Framework auch erstmals gelungen, dass auch die Hälfte der Flächen zum Beispiel auch in Schutzgebiete umgewandelt wird oder nachhaltiger bewirtschaftet wird und nicht mehr einfach nur freigegeben wird, dass wir da hinkommen müssen. Und das sind natürlich Aspekte, die sind, ja, die passen nicht jedem. Und dann gibt es sehr mächtige Lobbyinteressen. Es gibt ein hervorragendes Buch von Christian Stöcker. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Männer, die die Welt verbrennen. Da wird aufgezeigt, woran das eigentlich liegt, dass wir mit dem Klimawandel, mit der Bekämpfung des Klimawandels nicht vorankommen. Es sind einfach ganz knallharte wirtschaftliche Interessen und es gibt einfach zu viele sehr reiche Menschen, die davon profitieren. Ja, Punkt. Und so ähnlich ist es, wird es bei Biodiversität auch sein. Und ich glaube, da liegt eigentlich die wirkliche Arbeit.
Sehr gut. Liebe Ulrike, ganz vielen Dank für den Einblick in ein sehr, sehr großes, komplexes Themenfeld, dem man jetzt gar nicht in wahrscheinlich 50 Minuten, was man gar nicht ausgiebig zu Ende diskutieren kann. Ich würde gerne zum Ende noch einen Punkt stressen, weil das haben wir am Anfang so ein bisschen veratmet und das ist vielleicht eigentlich total unfair. Du hilfst Unternehmen, besser zu agieren hinsichtlich Biodiversität. Also wenn du, also wir haben hauptsächlich auch über Forschung gesprochen und das ist natürlich auch total toll. Aber wenn es jetzt einen Gebäudeentwickler oder wen auch immer gibt, der das hört und der sagt, vielleicht sollten wir uns ja wirklich mal drum kümmern, dann bist du jemand, den man anrufen sollte, richtig?
Ja, danke für den kurzen Werbeblock. Das machen wir gerne. Wir unterstützen insgesamt bei Nachhaltigkeitsstrategien, aber insbesondere natürlich auch mit einem Schwerpunkt auf Biodiversität. Danke euch.
Ganz vielen Dank für den Einblick und ja, drücken wir die Daumen, dass sich das Narrativ so ein bisschen ändert. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.